Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Stimmkontor Podcast. Einen schönen Februar wünsche ich dir. Und welcher Gast könnte im Februar der bessere Gast sein als Ulrich Birkmann? Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung, lieber Michael. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Aber sehr gerne. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Das kannst du auf YouTube, Spotify, Instagram tun. Teil uns mit, was du zu dem Thema unseres heutigen Podcasts zu sagen hast, denn deine Meinung zählt. Uli, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Wir kennen uns schon eine Weile. Ich folge auch deinen Beiträgen schon eine ganze Weile und deinen Arbeiten. Aber es ist möglich, dass da draußen Menschen sind, die sich fragen, Ulrich Birkmann, wer ist das eigentlich? Magst du das Geheimnis um deine Person lüften?
Das mache ich gerne. Ich bin eigentlich Uli Birkmann. Ulrich, da zucke ich immer zusammen, weil wenn ich früher Ulrich genannt worden bin, dann hat es meistens gerappelt. Insofern, Uli Birkmann, bin 55 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Dysphagiologe vom Hause aus Sprachheilpädagogik. Ich habe in Köln 1997 mein Diplom gemacht und bin dann relativ schnell auch da vor Ort in die Dysphagiologie reingekommen, sodass ich so ab 2000, 2001 eigentlich schon begeistert war mit der Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe dann in verschiedenen Kliniken gearbeitet und bin dann irgendwann von meinem alten Chef, Christoph Klei, gefragt worden, möchtest du nicht in den GFO-Kliniken Troisdorf eine Schluckambulanz eröffnen? Und dann habe ich, glaube ich, keine Minute gezögert und habe gesagt, das ist ja mega, ja, das ist ja toll, das mache ich. Ich wusste dann allerdings noch nicht, was da auf mich zukommt. Also alleine die Zulassung einer Schluckambulanz, die ich nur mal für die das sich nicht vorstellen können. Ich bin also Logopäde oder Sprachtherapeut in einer Arztpraxis und habe in der Arztpraxis eine Spezialambulanz, die logopädisch abgerechnet wird. Und um das zuzulassen, habe ich 2 Jahre gebraucht. Ich hatte da so eine Dame in diesem Zulassungsbereich, die hat uns das wirklich schwer gemacht und die wollte das eigentlich gar nicht, dass sowas gemacht wird. Und irgendwann hat es dann doch funktioniert. Und so ist seit 2008 die Schluckambulanz am Leben. Und ich habe alleine damals angefangen und bin dann heute ein Leiter von einem Team von 10 Mitarbeiterinnen. Also es ist wirklich schön gewachsen. Hätte ich damals tatsächlich auch nicht gedacht.
Wahnsinn. Also Chapeau für das Durchhaltevermögen, für so eine ganz wichtigen Arbeit, also eine Schluckambulanz von einer logopädischen Fachkraft. Jetzt mit so einem Team ausgeführt, das ist natürlich etwas, wo viele Kolleginnen sagen, Mensch, das ist etwas, das wir flächendeckend bräuchten. Jetzt aber nochmal zu dir, Uli. Dysphagiologe, leidenschaftlicher Dysphagiologe. Wie kam es dazu, dass du von der Sprachheilpädagogik, von dem Studium in diesen doch sehr speziellen Bereich gekommen bist, der ja, wenn man jetzt so an Logopädie denkt, ein wichtiger Bereich ist, aber schon ein, sagen wir mal, etwas extravaganterer Bereich. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, vielleicht ist das Wort extravagant genau das. Ich habe also unterm Strich habe ich schon meine Präferenzen gehabt. Ja, ich habe im Studium schon mich massiv für neurologische Störungen und für die Neurologie interessiert, für das Gehirn, für das Nervensystem. Habe ich für gebrannt und bin tatsächlich auch heimlich in die Medizin rübergegangen und habe mich in Vorlesungen gesetzt und habe mir die einfach angehört und bin dann, als ich fertig war, erstmal als Sprachtherapeut in einer Reha-Klinik, in einer kleinen Mini-Klinik, die ist hier auch in Hennef, die gibt es auch schon lange nicht mehr, da habe ich angefangen und meine Mitarbeiterin und meine Mentorin damals, die hat angefangen, sich für Dysphagie zu interessieren und hat dann Bücher gehabt und ich habe dann während des Praktikums, wenn dann keine Therapie war, mir die Bücher genommen und habe dann angefangen. Ich sage nur Bartholomä, die graue erste Ausgabe. Ja, das ist ja jetzt mittlerweile auch ein dicker Schinken geworden. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in der gleichen Klinik, wo ich damals Praktikant war, habe ich angefangen als Mitarbeiter und bin dann tatsächlich mit dem Buch von Bartholomä zu dem Patienten hin, habe dann den Therapieteil aufgeschlagen und habe dann nachgeguckt, was man jetzt mit dem Patienten machen soll. Unprofessioneller ging es nicht. Aber es gab zu der Zeit, das war so 2000, Ende der 90er, letzten Jahrhunderts, gab es noch gar nichts so richtig zum Lesen und auch Fortbildungen gab es da nicht. Oder schon, die gab es schon, aber die waren rar in Deutschland. Ne? Denn die Amerikaner waren ja relativ weit vor, oder sind es immer noch weit vor uns. Aber wir haben da jetzt auch mittlerweile schön nachgeholt. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und habe gesagt, das ist so mein Spezialgebiet, weil es so extravagant ist und weil es da noch nichts zu gibt und weil das so ein, da war so ein Pioniergedanke bei mir drin. Ich sage, weil du musst dich jetzt da in so ein Thema mal reinfrickeln, weil das kann ich eigentlich ganz gut. Das ist eine Eigenschaft, die ich mir selber mal auf die Fahne schreibe, dass ich, wenn ich was habe, dann mich da auch reinarbeite. Und das war dann die Dysphagie mit Bartholomä und dann kam irgendwann eine Fortbildung von Norbert Niers, dann kam irgendwann der Sönkes-Dannschuss und dann die Petra Pluschinski damals zum FES. Da bin ich dann ich weiß gar nicht mehr, wo ist, ob das in Mainz gewesen, ich glaube nicht, ich würde es mich jetzt wahrscheinlich lynchen, wenn ich sage Mainz, aber da habe ich meine FES-Fortbildung gemacht und dann habe ich entschieden 2008, ich werde keine Sprachtherapie mehr machen, keine Stimmtherapie und keine Dysarthrie-Therapie, sondern nur noch Schlucktherapie. Und somit habe ich gesagt, bin ich ein Dysphagiologe. Von Hause aus Sprachtherapeut, aber eigentlich bin ich ein Schlucktherapeut, ein Dysphagiologe.
Spannender Werdegang. Das ist natürlich auch so an der, an den ersten Beginnen der deutschsprachigen Dysphagiologie mit beteiligt und auch, wie du das erklärt hast, mit dem ersten, mit diesem Buch von Bartholomä dann auf die Station zu gehen. Ich denke, das zeigt auch so den Notstand der damaligen Zeit, was die Schlucktherapielandschaft des Landes zu bieten hatte. Und da hat sich ja einiges verändert in den letzten Jahren. Hatte denn deine Tätigkeit als Rettungsassistent einen großen Impact auf diese ganzen Entscheidungen? Oder ist es vielleicht heute sogar noch, dass du ja, soweit ich weiß, bist du ja Rettungsassistent? Kann das
Ja,
sein?
das ist richtig. Ich habe eine Berufsausbildung damals im Zivildienst, habe ich den Rettungssanitäter gemacht und dann bin ich lange gefahren. Ich bin dann auch, als ich fertig war mit dem Zivildienst, als Student noch im Rettungsdienst und im Ferntransport, ADAC, Rückholdienst heißt das, mir die Leute aus dem Urlaub abgeholt, wenn die dann beim Skiurlaub verunglückt sind. Dann sind wir dahin und haben die dann in ihre Heimat Krankenhäuser gefahren. Und der Rettungsassistent, ja, der hat schon ein bisschen was mit meinem Werdegang zu tun. Das ist eine pfiffige Frage, Michael. Ich habe immer nach dem Zusammenhang gesucht und jetzt fällt er mir auf, wo du mich danach fragst. Weil über den Rettungsdienst habe ich ja Praktika gemacht und zwar in der Pflege. Ich musste halt in der Pflege, ich musste auf der Intensivstation arbeiten und habe dann mich irgendwann in der Neuroklinik, in der besagten, wo ich dann am Ende auch meine erste Stelle hatte, habe ich mich als Student in der Pflege beworben. Und somit habe ich dann mein gesamtes Studium im Früh-, Spät- und im Nachtdienst neurologische Pflege gemacht. Also Bobart. Ich habe das Bobart-Konzept kennengelernt von der Pike auf. Wir hatten tolle Pflegekräftin. Das war, wie gesagt, ein ganz kleines Haus, aber fein, wenn ich mal das sagen darf. Und über dieses Praktikum mit diesen Neuropatienten dann nochmal die komplette Bandbreite mitzubekommen, was da eigentlich zugehört, auch das Pflegerische, die Schluckstörungen, die Sprachstörungen, die Hemiparesen und dieses Ganze im Alltag und das Bobart-Konzept, das hat mich, wenn ich das sagen darf, das hat mich angefixt. Und insofern hatte ich dann da vor Ort dann eben in diesem Rahmen auch in dieser Klinik meine ersten Gehversuche mit der Dysphagie gemacht. Also da sehe ich den Zusammenhang.
Unheimlich spannend. Also, Dysphagie. Wenn ich da so an meinen Werdegang denke, das hat mich schon in der Ausbildung gereizt und interessiert. Auch ich hatte den ersten Kontakt mit dem Buch von Hotzenköcherle und dann an dem Buch von Bartholomä Schröter-Morasch war es ja dann irgendwann dieses Konglomerat. Und das hat mich total fasziniert. Jetzt ist aber die Möglichkeit sehr groß, dass einige unserer Zuhörenden soll ich erstmal fragen, Schluckambulanz, was macht man da eigentlich? Wer geht da eigentlich hin? Magst du das mal so für die Menschen so erklären, was die Aufgaben und die Kernkompetenzen eurer Ambulanz sind und wann man euch aufsuchen sollte?
Ja, das ist mir auch eine super Frage, Michael. Also der Begriff Schluckambulanz gibt ja auch Dysphagiezentren, die in verschiedenen Ecken von Deutschland. Aber ich hatte dann irgendwann gesagt mit dem Christoph, wir sind eine Schluckambulanz und wir sind Anlaufstelle Stelle für alle Menschen, die in irgendeiner Weise, ist gar nicht auf Neuro jetzt beschränkt gewesen, in irgendeiner Weise Probleme mit dem Verarbeiten, mit dem Kauen, mit dem Schlucken haben. Und dann haben wir gesagt, das gibt es ja noch nirgendwo. Ja, also dass die Leute mit einer Heilmittelverordnung für Sprachtherapie, die ist ja relativ leicht zu finden, eine Anlaufstelle haben, wo sie professionell und in dem Falle interdisziplinär, nämlich auch noch mit dem Christoph, meinem alten Chef, der ist Neurologe und Dysphagiologe, hat sich so mir vorgestellt damals, da war ich schon in love, als er das sagte, er wäre Neurologe und Dysphagiologe. Das hat sofort gefunkt. Und mit Christoph haben wir dann quasi die Leute therapeutisch und auch medizinisch diagnostiziert und haben dann letztlich auf der Basis dieser Diagnosen, und da kommt die Bildgebung ins Spiel, die Face kommt ins Spiel, haben wir dann auf der Basis, professionell auf der Basis einer Face-Untersuchung dann die Diagnose und auch die Therapieempfehlung abgeben können. Das zeichnet uns ein bisschen aus, dass wir das machen. Und es ist am Anfang waren es tatsächlich eher Patienten von neurologischen. Dann ist irgendwann die HNO mit reingerutscht. Da haben wir dann aber auch gesagt, die wollten dann wissen, was da mit ihren Tumoren und ob das sich verbessert hat. Da haben wir dann auch gesagt, ey, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind ein neurologisches MVZ. Da müssen Sie bitte sich an Ihren HNO-Arzt wenden. Was wir machen können, das tun wir auch weiterhin, wir beurteilen das Schlucken bei den Gegebenheiten, die wir da haben. Das können wir auch. Also das ist jetzt nicht nur, letzten Endes, können wir den Schluckakt beurteilen, aber nicht die Strukturen. Wir machen also keine strukturelle Untersuchung, sondern eher eine funktionelle Schluckuntersuchung. Das ist ja unsere Aufgabe. Und das, denke ich, auch können wir. Und dann ist es weiterhin spannend gewesen, dass dann irgendwann auch pädiatrische Patienten zu uns gekommen sind, weil ich als Therapeut in einem im Dr. Ehmann Kinderhaus, das ist eine Stiftung, wo die Kinder hinkommen, die nicht unterzubringen sind, weil sie so schwer betroffen sind. Das sind also ganz, ganz schwerst behinderte und auch beatmete Kinder mit schweren Hirnschädigungen teilweise. Da bin ich dann rein und habe dann so ein bisschen in die Pädiatrie mit einer Kollegin, die mich da auch so ein bisschen begleitet hat und supervidiert hat. Da bin ich dann rein und dann kamen die Ärztin und sagt, wollen wir nicht so eine Pädiatrie-Sprechstunde machen? Und dann bin ich mit meinem Endoskop, mit dem mobilen Endoskop, in das Haus gefahren und habe dann mit der Neuropädiaterin und der internistischen Ärztin die Face-Untersuchung bei den Kindern gemacht. Das war eine Challenge, ne? Und dann haben wir auch gesagt, es gibt auch viele Ausschlusskriterien, ne? Das, ab einem bestimmten Alter haben wir das gemacht, aber da sind wir dann in die Pädiatrie. Die Geriatrie war ja sowieso schon da, das heißt, wir sind dann in die Altenheime auch rein und die sind auch zu uns gekommen. Und am Ende haben wir jetzt noch einen Teil, weil wir jetzt eine Psychiatrie haben bei uns am Haus, dass wir psychogene Dysphagien auch zumindest mal versuchen zu umfassen. Diese Leute haben eine Anlaufstelle und da wir mit einer Psychiatrie kooperieren, das gehört ja zum Haus, haben wir dann auch die Möglichkeit, diesen Patienten auch in gewisser Weise weiterzuhelfen, was ihre Phagophobien oder ähnliche also psychogene Schluckstörungen angeht. Und somit haben wir uns in den Jahren super breit aufgestellt. Ja, wir haben, also ich sage immer, wir haben Patienten von 0 bis 100. Mhm. Ja, verschiedenste Klassen. Gastroenterologie habe ich noch vergessen. Mhm. Die haben wir auch noch. Das heißt also, Patienten mit gastroenterologischen Problemen, die noch gar nicht diagnostiziert sind, die kommen dann zu uns und da haben wir wieder, und das ist dann Netzwerk, ne, das ist so mein Netzwerk, das ich jetzt in den fast 20 Jahren jetzt aufgebaut habe. Da haben wir eine Praxis, die mit uns kooperiert. Zu denen schicken wir die Gastropatienten. Die können High-Resolution-Manometrie, also so eine Druckmessung im Bereich der Speiseröhre. Und die können Videofluoroskopie, die können Radiologie, die können alles. Und ja, und durch das Netzwerk und durch dieses breite Aufstellen hat sich dann auch die Mitarbeiterzahl erhöht, weil wir dann diesen Herausforderungen mussten wir uns stellen. Das habe ich alleine gar nicht mehr geschafft.
Wahnsinn. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Schlaraffenland, ne? Also diese Bedingungen, die ihr euch da geschaffen habt, die du damit geschaffen hast. Ich rede in so vielen Fortbildungen darüber, wie wichtig bildgebende Diagnostik ist, sowohl im Schlucken als in der Stimme, dass dieses im Nebel herumstochern echt ungünstig auch für die therapeutischen Fachkräfte ist, weil man manchmal gar nicht weiß, ob das stimmt, was man da annimmt. Und die Termine bei irgendwelchen Ambulanzen, bei Hals-, Nasen-, Ohrenärztinnen so rar sind und dann auch die Frage ist, ist das dann jemand, der dann auch sich so strukturell auskennt, was so ein Therapieprozess anbelangt, ne? Also es ist das eine, Pathologie zu sehen und das andere zu verstehen, welche Strategie muss angewandt werden. Und ich finde, das ist sehr, sehr lukrativ vielleicht auch ein schönes Wort oder ein, wie du schon gesagt, ein sehr schönes Nest, was ihr euch da gebaut habt, um miteinander wie so im Tandem zu arbeiten, finde ich ganz, ganz toll. Das habe ich zu Jörg Bolender letztes Jahr im Podcast schon gesagt, wo er erzählt hat, dass bei ihm immer die Logopädinnen immer bei der laryngoskopischen Untersuchung dabei sind, um zu gucken, ob deren stimmliche Ideen auch umsetzbar sind. Und das ist so wichtig, dass wir das am besten überall haben, dass diese Schluckambulanzen nicht nur in Hennef sind, dass sie auch noch an anderen Orten existieren. Also ich bin gerade total, sehr, sehr begeistert von dem, was du berichtest. Auch diese Bandbreite an PatientInnen, die da Unterstützung bekommen.
Ja, genau. Das ist wirklich was Besonderes. Also, ja, und was dann noch dazu kommt, ist ja ich weiß nicht, ob du da noch drauf zu sprechen kommen willst, Michael, die Bandbreite, dass wir, weil wir ja an einem Krankenhaus sind, ja, die Akutstation. Ne? Wir haben die interdisziplinäre Intensivstation mit Beatmungsplätzen, wir haben die Stroke Unit mit Schlaganfällen. Wir haben eine normale Neurostation, wir haben eine Geriatrie, das heißt, wir haben ja schon in unserem Haus, wo wir stationiert sind, schon eine große Bandbreite. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben von stationär zu ambulant zu wechseln. Das heißt, die Patienten können, wenn sie wollen, sich dann von uns auch weiter behandeln lassen. Das forcieren wir nicht, weil wissen ja auch nicht, wohin mit denen. Aber sie haben die Möglichkeit, dann auch von da aus von den gleichen Leuten weiter behandelt zu werden. Und so ist es auch mit der Diagnostik. Das heißt, die Face-Diagnostik ist die, die bei uns primär erstmal vorliegt. Wir haben die Möglichkeit zur Fluoroskopie, aber das nutzen wir selten, weil der Radiologe da, ich sag mal, vorsichtig nicht so kooperativ ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Insofern arbeiten wir relativ viel mit der Face und haben dann, da können wir auch noch mal drüber sprechen, Michael, Schwierigkeiten, die Patienten zu vermitteln, die dann eine Radiologie brauchen, weil die Praxen machen das nicht mehr.
Ja, das ist zwar für manche Schluckstörungen aber super wichtig, ne? Also, und auch für manche gerade ösophageale Problematiken super wichtig in der Diagnostik, auch was den Schluckablauf angeht. Und die Fies zeigt einfach nicht alles.
Mag das nicht.
Kommen wir doch erstmal auf die Fies, ne? Die ist ja mittlerweile, könnte man sagen, ein Standard in der Schluckdiagnostik. Wie hast du die Entwicklung dieser Methode in den letzten Jahren erlebt? Was ist aus deiner Sicht besonders verbessert worden? Und wo gibt es noch Luft nach oben, wenn es jetzt einfach mal nur um die Fies im Einsatz in der Schluckdiagnostik geht?
Das ist meine Lieblingsfrage, glaube ich. Jetzt. Also ich fange mal ganz von vorne an. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, so wie der Opa vom Krieg spricht. So spreche ich immer davon, wie wir damals angefangen haben. Einfach nur mal für die, die heute sich ein Tablet irgendwo anschrauben und sofort anfangen können, haben wir in der Bronchoskopie mit einem Bronchoskop, ich weiß nicht, also das sind schon Oschis, ne? Also jetzt nicht ein kleiner Finger, aber die sind trotzdem schon ganz schön dick, weil sie Arbeitskanäle haben. Da sind wir mit den Patienten hingefahren und haben dann mit einem Camcorder, wo noch so kleine Kassetten reinkommen, ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, die werden so aufgeklappt, da kommt eine Kassette rein, da wird das zugeklappt. Dann haben wir den Bildschirm von der Bronchoskopie abgefilmt, sind dann mit dieser Kassette hingegangen, haben diese Kassette auf eine VHS-Videokassette überspielt und haben uns dann im Aufenthaltsraum, soweit zum Thema Datenschutz, ja, im Aufenthaltsraum an den Videorekorder mit dem Fernseher gesetzt und haben die Face, die wir dann aufgenommen haben, eins zu eins analysiert. Da gab es noch keine Einzelbildbearbeitung. Das war der Startschuss. Und dann haben wir über die Hannelore Kohl Stiftung, das ist eine Stiftung, die hat sich den Schädelhirnverletzten gewidmet, um denen zu helfen. Da haben wir einen Stiftungsantrag gemacht und haben dann ein FES-Gerät, ein mobiles Koffersystem, das war so ein Prototyp von einer Firma aus Hamburg. Also mit diesem Prototyp haben wir dann angefangen, bei mir in meinem Arbeitszimmer dann die FES zu machen. Wir sind dann aus der Bronchoskopie raus und haben dann mit dem transportablen Gerät angefangen zu arbeiten. Wir haben noch keinen Turm oder sowas gehabt, sondern das war einfach dieses Köfferchen mit einem Laptop und so einem Olympus-Endoskop und haben dann da angefangen, auch über die Software von dieser Firma auch Einzelbildbearbeitung haben, konnten also genauer beschreiben, was wir da gesehen haben und sind dann hingegangen, haben dann irgendwann einen Turm besorgt, weil wir das allerdings auch nur, weil der Christoph Gleich Chefarzt war und dementsprechend auch so ein gewisses Gewicht bei der Anschaffung von medizinischem Material hatte. Also wenn ich da alleine hingegangen wäre, hätten die gesagt, Transe weiter und dann wäre ich wieder gegangen. Aber dadurch, dass der Christoph da Druck gemacht hat, haben wir dann da dieses Gerät bekommen. Wir hatten dann das mobile und das stationäre mit diesen Tower gehabt. Mhm. Und genau. Und dann hat sich das letzten Endes so weiterentwickelt, dass wir jetzt quasi unseren Tower und dieses Tablet-System haben. Das heißt, wir haben immer stationär FES und wir haben immer ambulant und das ist so etwas, worauf ich wirklich stolz bin, dass wir das schon lange, lange vor dem Curriculum gemacht haben, Christoph und ich, dass wir mit diesen mobilen Geräten rausgefahren sind. Wir sind zu den Patienten gefahren, die nicht zu uns kommen könnten. Und wir haben festgestellt, das ist Wahnsinn, wie viele Menschen da draußen liegen, wie eine FES brauchen, die aber nicht bekommen. Ja, das ist so ein Ding, ich nenne das mobile endoskopische Dysphagie-Diagnostik, MEDD, habe ich das dann mal für mich genannt, weil das Englisch ja genau ähnlich wie FES Englisch das Gleiche ist. Mhm. Und bin jetzt hingegangen und da ist mein Ziel. Also wenn wir gesagt haben, das war die Vergangenheit, das ist die Gegenwart und wo führt das ganze Ding hin? Wo will ich jetzt hin? Und das wäre so mein beruflicher Lebenstraum, dass sich diese mobile endoskopische Dysphagie-Diagnostik etabliert. Ob sie nun von Ärzten oder Logopäden gemacht wird, eben im Tandem, ne? Also beide zusammen, wäre das ein Traum, dass auch die Patienten in der Phase, was ist das, weiß ich gar nicht, die jetzt letzten Endes die Reha hinter sich haben und dann in den Pflege, 24-Stunden-Pflege haben oder sogenannten WGs, in den WGs sind, die sind total unterversorgt. Und um die noch abzudecken, das ist mein Ziel, da bin ich auch ein bisschen politisch arbeite ich da, ich habe schon Kontakt zu Krankenkassen. Mhm. Und das wäre der Ausblick, wo ich eigentlich hin möchte mit meinem Traum, dass auch draußen alle Patienten gut versorgt.
Oh, deine Leidenschaft ist großartig. Und was mich total begeistert, dieses Wissen, es geht ja letztendlich um Erkenntnisse zu gewinnen, um Absicherung zu gewinnen. Als ich meine berufliche Karriere angefangen habe in einer neurologischen Klinik auf einer Stroke Unit mit 16 zertifizierten Stroke-Betten, glaube ich. 16? Ich glaube, es waren 16. Und zwei Normalstationen und Parkinson-Komplex. Wir hatten keine FES. Wir hatten aber 1000 Schluckstörungen. Und da musstest du da irgendwelche Entscheidungen treffen. Und dann war es dann vielleicht stellenweise zu restriktiv mit deinen Strategien. Oder dann vielleicht doch nicht. Und dann hattest du immer, hoffentlich hilft das dann. Und dann, wenn man dann mal so ein Konsil hatte, dann hatten die in der Hanno auch nur dieses Köfferchen und hatten aber keine Ahnung von Schluckstörungen. Die wussten, wie ein Tumor aussieht. Die wussten, wie eine Schluckstörung so grob aussieht. Aber die konnten mir nicht erzählen, was die hintere Kommissur macht, was die Valerkule machen. Die wussten das nicht, weil die einfach einen ganz anderen Fokus hatten. Und das finde ich gerade so toll. Und das wäre so traumhaft. So viele Menschen, gerade erstmal im stationären Bereich, dass man da richtig mit umgeht, dass man da auch herausfindet, woran liegt es letztendlich, wenn ich an die Studien denke, zu den Andickmitteln in den Pflegeheimen, dass bildgebende Diagnostik unabdingbar wichtig ist, um festzustellen, ob wir Residuen haben oder nicht. Das wäre großartig. Also ich teile diesen Wunsch, dass die Diagnostik sich dahingehend verbessert.
Ah.
Und du hattest ja vorhin erzählt, ihr geht ja dann auch auf die Station und ihr habt eine ambulante Versorgung. Das ist ja wirklich genial. Meistens hat man ja wirklich nur das, es gibt in einer Praxis dieses Gerät und dann müssen die PatientInnen hin. Habe ich das richtig verstanden? Ihr geht dann ins Pflegeheim mit
Ja,
dem.
wir machen beides, ne? Also
Ach.
die kommen zu uns mit einem Heilmittel, mit einer Heilmittelverordnung und werden dann über diese Heilmittelverordnung logopädisch untersucht. In dem Falle machen wir eine FES mit unserer Ärztin, unserer FES-Ärztin im Standby, die wir rufen können, wenn wir medizinische Fragen haben, die über das hinausgehen, was wir schon wissen. Ja, also was, wo ich unklar bin, da bin ich sofort dabei, dass ich sage, ich hole mir da jetzt meine Ärztin dazu. Und die guckt dann mit und dann entscheiden wir mit der Ärztin zusammen, wie das jetzt weitergeht. Ob man den verlegt, ob der einen Termin bekommt. Also diese mobile Geschichte ist die, dass wir sagen, wir müssen, also allerdings muss man das kumulieren, ne? Also für einen Patienten mit einer Ärztin und einem Sprachtherapeuten, mit dem Equipment, was natürlich auch viel Geld kostet, in einem Auto irgendwo hinzufahren, um eine FES zu machen, das ist tatsächlich also ökologisch, nee, nicht ökologisch, ökonomisch ein Super-GAU. Ja, das werden wir auch bei unserem Arbeitgeber nicht durchkriegen. Das hätten wir auch nicht durchgekriegt. Was wir machen, ist, wir sammeln. Das heißt, wir haben entsprechend Kooperationen mittlerweile mit Praxen, die auf uns zukommen und sagen: So, hier ist die Kollegin sowieso. Ich habe jetzt wieder 5 Patienten in Heimen, die sind zwar nicht alle in einem Heim, aber die liegen alle so irgendwie zusammen. Und dann packen wir den Koffer und dann fahren wir diese Patienten ab und machen dann vor Ort diese Untersuchung im Tandem Ärztin, Logo, also ich, die Logopädin vor Ort und die Pflege und die Angehörigen. Also im guten Fall sind noch die Angehörigen da. Dann ist das so quasi so eine Dysphagie-Visite, die wir da vor Ort machen, wo wir dann mit dem Menschen, der da liegt, wenn er denn mitentscheidet, na klar, dann wird diskutiert, ja, aber man kann dann für diesen Menschen im interdisziplinären, in dieser Zusammenkunft überlegen, wie geht es weiter. In Altenheim haben wir ja immer den Klassiker, ja, was geht das noch oder braucht die eine PEG-Sonde, das ist so aufwendig alles. Dann sind auch so ethische Geschichten, die wir da ja mitten reinpatschen mit unserer Diagnostik, weil wir machen jetzt plötzlich Licht an und sehen, das geht nicht. Und jetzt müssen wir aus dem Ergebnis ja was machen. Ne? Und dann haben wir zusätzlich zu diesen Altenheimen, die wir anfahren, noch Pflegezentren für junge, jugendliche Schädel-Hirn-Verletzte. Das ist dann über die Hannelore-Kohl-Stiftung gekommen. Da fahren wir regelmäßig hin. Und dann haben wir so Beatmungs-WGs, die uns buchen. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag mit dem Auto unterwegs, so nicht, ne?
Aber trotzdem, alleine was du gerade erzählt hast, das ist ja so ein so eine tolle Unterstützung. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die ethische Fallbesprechung denke, wenn es darum geht, wie gehen wir in einen kritischen Fall vor, dann bringt ihr die Instanz des Wissens mit rein, die Erkenntnis, was wirklich vorliegt. Und das hilft in der therapeutischen Entscheidungsfindung. Ganz gleich, ob man sich für oder gegen eine PEG oder für oder gegen einen weiteren Kostaufbau oder Abbau entscheidet, bringt es einfach etwas mehr Klarheit und etwas mehr Sicherheit und geht weg von nur vage Vermutungen und Behauptungen, was ja auch stressabbauend ist, sowohl für die Angehörigen, nicht alles versucht zu haben, als auch für das medizinische Fachpersonal, was vielleicht auch in der Frage sich stellt, hat man jetzt richtig entschieden oder nicht? Und das finde ich einfach so hilfreich an bildgebender Diagnostik, weil sie ist wertfrei. Sie gibt uns einfach eine Information. Und das finde ich großartig. Das ist, oh, auch hier flächendeckend wäre es großartig. Aber wenn wir jetzt mal bei der FIS bleiben, gibt es denn da Herausforderung. Du bist ja auch FIS-Ausbilder. Das ist ja ein großes Thema für dich. Du hast gerade auch schon das Curriculum angesprochen. Was ist denn die größte Herausforderung in der Schluckdiagnostik mit und vielleicht auch ohne FIS? Und gerade vielleicht bei komplexen Erkrankungen oder Störungsbildern?
Also das ist, kann ich immer nur sagen, du hast tolle Fragen vorbereitet, Michael, die finde ich groß. Also ich kann das nur sagen, also am Beispiel, als ich noch keine FES hatte, bin ich mit meinem klinischen System, Befundsystem hingegangen und habe den Patienten klinisch untersucht. und habe dann eine Entscheidung getroffen. Weil du sagtest, das eben so schöne Entscheidung treffen. Ne? Das ist ja, dafür machst du ja eine Diagnostik, um zu sagen, der hat jetzt was, der hat nichts oder es ist unklar. So irgendwo dazwischen. Und dann bin ich nach Hause und ich weiß nicht, wie viele Abende ich im Bett lag und habe gedacht, hast du da jetzt richtig entschieden? Das war ja doch nicht so ganz eindeutig. Und dann habe ich mir immer gewünscht, könnte man doch da mal reingucken, könnte jetzt mal in diesen Tunnel, den wir da so vor uns haben, diesen dunklen, mal Licht anmachen. Und jetzt, wo ich diese Möglichkeit habe, habe ich auch tatsächlich die sogenannte objektive Sicht auf die ganze Sache. Das ist tatsächlich ein Novum im Rahmen der Schluckstörung, weil Schlucken ist ja einer der komplexesten Dinge, die wir in unserem Körper, Abläufe, neuromuskuläre Abläufe, die wir haben. Und da durchzugucken, muss man ja schon auch qualifiziertes Personal haben. Dadurch finde ich das Curriculum, was ich jetzt entwickelt habe, wirklich gut, weil dann die Leute, die das durchlaufen haben, zumindest mal theoretisch und praktisch in der Lage sind, das zu machen. Also diese Herausforderung, die wir hatten, wir haben zu wenig Möglichkeiten, der hat sich ja quasi der Arbeitskreis des Curriculums entgegengestellt. Und wenn man jetzt mal schaut, ich habe im Facebook auf der Seite neurogene Dysphagien Professionals, da habe ich mir die Arbeit gemacht und habe ein Postleitzahlenregister gemacht. Und da konnten sich alle Leute, das sind über 3200, glaube ich, Mitglieder, die sich da gemeldet haben und die gesagt haben, ja, wir machen FES. Und zwar machen wir die stationär, ambulant oder sogar mobil. Und dann habe ich gemerkt, wie dieses Register von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Das heißt, das deutet ja auch schon darauf hin, dass die Versorgung flächendeckend, also noch nicht flächendeckend, wir haben auch noch strukturschwache Räume, ja, aber NRW ist zum Beispiel ganz oben. Also da gibt es eigentlich die meisten, die da sich eintragen lassen haben. Dass diese Herausforderung, dass wir sagen, möglichst viele Möglichkeiten zur Untersuchung müssen da sein. Und die zukünftige Voraussetzung wären halt so, ich sag mal, so Zentren, wie wir es jetzt auch machen, die vernetzt sind, die sowohl HNO als auch Gastro, als auch Pädiatrie, Geriatrie, Radiologie, ne? Dass man da die Möglichkeit hat, wenn da Patienten hinkommen, dass man zumindest nicht alles im Haus hat, das können wir gar nicht, aber dass wir zumindest Anlaufstellen haben, wo wir die Patienten nachher hinschicken. Und das wünsche ich mir, das wäre das, wo ich sage, der Blick in die Zukunft, dass wir da noch ein bisschen Luft nach oben haben.
Definitiv. Interdisziplinärer Austausch muss einfach sein, auch grundsätzlich in allen medizinischen Bereichen. Aber ich finde, gerade im dysphagischen Kontext darf das nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem, wenn wir uns die Zahlen im Statistischen Bundesamt anschauen, was einmal die Todesfallzahlen in Pflegeeinrichtungen angeht, wenn wir uns die statistische Auswertung der Elder Care Alliance, ich glaube 2017 war es das letzte Mal, die festgestellt hat, dass mit dem Einzug in ein Pflegeheim einfach die Mortalität steigt durch die Immobilität, Hospitalisierung, daraus resultierende Bewegungsunfähigkeit. Und dann hat das auch wieder was mit Aspiration, Penetration zu tun, wenn die Infiltrate nicht abgeatmet werden können. Was jetzt, finde ich, ein wesentlicher Bestandteil sein sollte in einer demografisch alternden Gesellschaft. Ja. Sollte das ein großes Thema sein, du hast zwar jetzt auch den pädiatrischen Bereich und den psychiatrischen Bereich angesprochen, auch das ist ein wichtiges Klientel, aber wir befinden uns in einer Gesellschaft, die altert, die auch überaltert. Und ich finde, wir brauchen hier bessere Auseinandersetzungen. Denk mal an das Webinar, was wir beide zusammengegeben haben, wo ich über COPD und Reflux und gesprochen haben, wo Frau Heidler so eine tolle Facharbeit rausgebracht hat, wie der Zusammenhang zwischen Reflux, COPD und auch dann mit Dysphagie zusammenhängt und dass wir da noch einen mehreren Austausch brauchen, weil das ganz oft nicht gewusst wird, weil PneumologInnen, GastroenterologInnen, Halsnasenärzte, LogopädInnen gar nicht miteinander in diesem Kontext sich austauschen und nicht davon profitieren können, das zu wissen. Wann ist das Husten eine Aspiration, wann ein Reflux, wann ein obstruktives Resultat? Und ich gehe voll mit. Wir müssen dahin. Wir können nicht den Status quo der letzten Jahre beibehalten.
Ja.
Absolut spannendes Thema. Wie ist das denn mit der Fees und der Erreichbarkeit? Wenn wir uns jetzt mal die Ausbildungsstellen anschauen und die Universitäten, hast du hier noch den Eindruck, dass hier noch mehr Aufklärung von der Seite betrieben werden muss, jetzt seitens der Sprachtherapeutinnen, Sprachheilpädagoginnen? Oder hast du auch hier den Eindruck, dass da die Hinwendung der Dysphagiologie hin zur mehr bildgebenden Diagnostik, dass das schon deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren? Weil in meiner Ausbildung, da hat man eher so klinische Schluckuntersuchungen gelehrt. Da wurde zwar Fees angesprochen, Erbs angesprochen, aber auch nur einmal kurz. Und dann ging es ganz viel um, ja, hören Sie auf das Wet Voice Syndrom und atmen Sie danach und gucken Sie, ob Sie da was bemerken können, was ich doch sehr, ja, nebelartig empfunden habe. Wie sind da deine Gedanken zu?
Also immerhin, dazwischen uns liegen ja, glaube ich, ein paar Jahrzehnte. Immerhin hattest du das bei dir in der Ausbildung, als ich 97 meinen Abschluss hatte, da war die Dysphagie nicht Thema. Also die Leute sind rausgegangen und hatten darüber nichts gelernt. Das war mal eine Einheit, kann ich mich erinnern, im Rahmen der neurologischen Störungen. Da war mal eine Einheit Dysphagie, aber das war eher grob. Ja, und ich kann jetzt nur für mich mal sprechen, dass ich seit 2004 hatte ich damals einen Lehrauftrag an der Uni Köln bei den Sprachheilpädagogen und habe dann ein sogenanntes Kompaktseminar, das ist ein Wochenendseminar gewesen, und habe im Rahmen dieses Kompaktseminars den Studentinnen da meinen Einführungskurs, den ich heute weiterhin genauso halte wie damals, mit natürlich aktualisiertem Wissen, habe ich das gemacht, sodass ich von meiner Seite her das schon mal super fand, dass zum Beispiel die Uni Köln das gesagt hat, das ist ein Thema, das würden wir gerne haben. Wir können das nicht im Curriculum so aufnehmen, aber wir bedienen das Thema mit einem Kompaktseminar. Und am Sonntag, quasi übermorgen, werde ich mich auf den Weg nach Bielefeld machen und werde zu den klinischen Linguisten fahren. Und werde dort 3,5 Tage über Fees erzählen. Das ist eine wirklich tolle Sache der Uni, die sich das leistet. Man weiß, wie lange das noch geht, aber die sich den Luxus leistet, einen Menschen einzuladen, der 3,5 Tage Fees macht, mit dem Clou, dass dann irgendwann der Christoph dazukommt am letzten Tag und die Studentinnen, wenn sie mögen, sich selber auch noch mal untersuchen dürfen. Das ist so ein Highlight, ne? Und das nehmen die Studentinnen auch gerne an. Also, ne, der Christoph kommt immer regelmäßig, der hält dann einen Vortrag über Ethik und Dysphagien. Und damit ist das Universitäre, finde ich, das hat schon Fortschritte gemacht. Also da hat die Dysphagie und auch die Diagnostik Einzug genommen. Wie das in Schulen ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich nie auf einer war. Ich habe das eigentlich direkt aus der Not heraus. Ich habe mich in Schulen damals beworben, die haben mich nicht genommen. Ja, dann habe ich gesagt, naja, egal, dann studiere es halt. Also sonst hätte ich das auch auf der Schule irgendwann gemacht.
Ich denke, das ist da sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben zwar ähnliche Curricula flächendeckend, aber der Schwerpunkt ist deutlich anders. Interessanterweise habe ich in der Schule Schaffhorst Andersen sehr, sehr viel über Schlucken gelernt, obwohl die ja sehr für Stimme bekannt war. Das war dann aber mir dann trotzdem zu wenig. Und als ich dann später die Position bekommen habe, dort Neurologie zu unterrichten, habe ich dann größeren Schwerpunkt auf Schlucken gelegt. Und heute ist es sogar noch intensiver. Ein Kollege von mir, der auch in der neurologischen Intensivreha und in der Intensivstation arbeitet, der bringt da mittlerweile auch Trachealkalinmanagement bei. Also macht denen schon so ein bisschen den Mund wässrig, was es dann noch für andere Strategien geben kann. Und das finde ich ist eine tolle Entwicklung. Erlebe ich nicht bei allen Schulen. Ich habe aber manchmal den Eindruck, das habe ich auch Konrad Seidel in einem Podcast hier gesagt, dass manchmal den SchülerInnen so ein bisschen Angst gemacht wird. Oh Gott, du kannst angezeigt werden. Ja, das kann man in vielen Berufen und ja, es ist ein medizinischer Beruf und ja, es gibt ein Risiko, aber auch das hat auch Yasemin und ihr sagt das auch mal so schön, the big fear of aspiration. Oh Gott, und jetzt ersticken die da, wenn du was falsch sagst. Oh je. Das ist mir schon aufgefallen, dass das noch nicht so ganz weg ist, diese Grundsatzangst vor Dysphagie. Also man muss, glaube ich, dafür geschaffen sein, mit Schwerstkranken zu arbeiten oder mit Patientinnen, die einfach in diesem Trakt begleitet werden müssen. Aber die Angst, finde ich, das können wir den SchülerInnen, Studierenden echt nehmen. Respekt finde ich gut, Angst finde ich blöd.
Das ist
Ja.
gut, ja.
Was gibt es denn für logische und technische Herausforderungen bei der FIES, die wir bedenken müssen? Wenn wir jetzt jemand hier heute zuhört und sagt, ach Mensch, das klingt interessant, das vergisst sowieso voll mein Thema. FIES-Curriculum, da könnte ich mich echt mal für anmelden. Was für eine Herausforderung habe ich denn, wenn ich als in meiner Einrichtung, meiner Pflegeeinrichtung oder in meiner klinischen Einrichtung jetzt eine mobile oder eine feste FIES installieren möchte? Was gibt es da für Herausforderungen, denen ich mich stellen muss?
Okay, das ist schon einiges. Also
Ich weiß.
das ist schon echt ein Batzen. Wenn man jetzt mal den Aufwand auf der einen Seite und auch das Finanzielle auf der anderen Seite sehen, dann muss man eine ganze Menge Geld in die Hand. Ne? Das ist halt ist so, wenn man ein Curriculum durchläuft, was läuft, was durch drei medizinische Fachgesellschaften oder vier, ne, drei medizinische Fachgesellschaften und der FES AG akkreditiert wird, dann kriegst du halt eben nicht für einen Dumpingpreis. Dann musst du halt eben kosten. So ist das halt dann. Ne? Was, nochmal nach dem Motto, was nichts kostet, ist auch nichts. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das heißt, der Kurs kostet Geld, die Supervision kostet Geld. So, die nächste Herausforderung ist eben dieser zeitliche Aufwand, nicht das, was kostet, sondern du musst halt diesen Kurs machen, das ist ein Wochenende. Und dann musst du 30 Untersuchungen direkt bei einem Ausbilder machen. Und dann musst du noch 30 Untersuchungen, nicht direkt beim Ausbilder, aber irgendwo, wo du tätig bist, darfst du dann weiter untersuchen. Und dann, wenn du 60 hast, darfst du dich zur Prüfung anmelden. Und der Punkt, der letzte, die indirekten Supervisionen sind es gar nicht so. Die sind nicht so problematisch. Was problematisch ist, sind die direkten Supervisionen. Und da müssen sich die Kolleginnen einen Ausbilder oder eine Ausbilderin suchen, die sie dann auch ausbildet. Und da sehe ich ein Riesenmanko in diesem Prozess, so dass die da zwar also wie ich sage es mal ketzerisch, ein aufgeblähtes Ausbilderverzeichnis haben, wo ganz, ganz viele drinstehen. Und meine Leute, die dann irgendwann bei mir landen, sagen, ich habe da schon mindestens 10 angerufen, die bilden nun ihre eigenen Leute aus. Ja, Herrgott, dann stelle ich mich dabei doch nicht als Ausbilder da rein. Ich sage, ich mache meine eigenen, dann kann ich dann machen. Aber ich stelle mich ja da rein, damit ich Ansprechpartner bin. Und das ärgert mich ja jetzt. Da bin ich tatsächlich auch mal so ein bisschen aus der Haut gefahren, wo ich dann sage, ich nehme ja alle. Ne? Ich nehme jede und jeden. Die kommen aus der Schweiz, die kommen aus Österreich, die kommen aus Luxemburg, die kommen aus München, aus Kiel, aus Berlin. Muss man sich mal vorstellen, was für ein Irrsinn, ja? Kommen die zu mir, um bei mir ausgebildet zu werden? Und ich kann auch mit unserer kleinen Schluckambulanz und dem kleinen Krankenhaus im Gegensatz zu Unikliniken auch nicht 20 FEES oder so in der Woche machen. Ich habe nur 6 und das ist schon gut. Das sind ambulante Patienten, die kommen, ja? Sodass ich das tatsächlich nochmal mir wünsche, dass die Leute, die sich da als Ausbilder und Ausbilderin da reinschreiben lassen, zumindest mal sagen, wir können ja anteilig auch mal von draußen Leute. Das finde ich finde es schade, dass es so ist, wie es ist, dass es tatsächlich so Enthusiasten wie mich, muss es ja auch nicht so viele geben, aber dass sie zumindest mal sagen, wir machen auch mal eine Tür auf für Leute, die von außen anfragen, die nämlich nicht die Möglichkeit haben, einen Ausbilder im Haus oder eine Ausbilderin im Haus zu haben. Das, finde ich, ist die Herausforderung, wenn man das Curriculum durchläuft, einen zu finden, der einem dann auch mit diesen 30 ist eine Zahl, das ist eine Hausnummer. Ne? Und ich schließe das jetzt ab, Michael, denn diese Supervision kostet natürlich auch wieder Geld. Ne? Das heißt, ich bin da transparent, ich bin mit 30 € pro Untersuchung im Discounterbereich in Deutschland. Ja, das ist nicht viel, aber das deckt halt das ab, was ich an Aufwand habe. Die kriegen Klamotten und die werden sogar versichert bei uns. Das heißt, ich muss meinem Arbeitgeber da auch sagen, wenn ihr die schon versichert, dann müssen die da auch was für latzen. Ja, und schon ist dann auch wieder 900 €, wenn das 30 sind. Haben wir wieder 900 € auf der Uhr. Und dann kosten jetzt die Prüfungen noch Geld. Ja, die muss man ja auch noch mal. Eine Ausbilderprüfung und eine Anwenderprüfung das ist dann auch noch mal Geld. Sodass, wow, also ich finde schon, das sind Herausforderungen, die man, wenn man das macht, dass man sich das wirklich gut überlegt und sich wirklich safe absichert, dass der Arbeitgeber das mitträgt. Weil privat würde ich sowas nie bezahlen. Das ist zu viel Geld.
Definitiv. Das zeigt auch wieder so die politische Debatte dahinter, warum wir eine Akademisierung brauchen, ein anderes Berufsgesetz und warum die Erträge, die wir in der logopädischen Versorgung haben, einfach zu niedrig sind und nicht im Verhältnis stehen zu dem, was wir aufwenden, um das zu tun. Und letztendlich, um jetzt zum Beispiel mal nur wahllos ein Gesetz zu zitieren, die UN-Behindertenrechtskonvention von 2015, die den Abbau von Abbau von Barrieren von Behinderung vorsieht und Logopädie jetzt hier Schluckstörungen behandelt, um Barrieren abzubauen. Und das ist ein Gesetz, aber wie will man dem nachkommen, wenn man in seinem Beruf gar nicht die Ausbildung sich leisten und finanzieren kann, die es braucht? Also alleine bei der Forderung der gesetzlichen Krankenversicherungen, was PraxisinhaberInnen und fachliche Leitungen an Fortbildungen erbringen müssen. Was ich ja ganz verrückt finde, ist, dass das einfach nicht im Verhältnis steht und ich glaube, die GKV im Januar gesagt hat, dass die LogopädInnen, Physiotherapeutinnen zu viel Geld gekostet haben. Eigentlich müsste man jetzt wieder mit dem Kassensatz runtergehen. Und das, wo ich dann so denke, das ist doch überhaupt nicht realistisch. Wir haben ja gerade eine 5-prozentige Erhöhung bekommen, ein Witz sondersgleichen. Und auch das war ja nur nach harten Verhandlungen der Bundesverbände der Fall. Ne, und böse Zungen haben ja gemunkelt, dass wohl auch da die Krankenkassen eigentlich weniger haben wollen, uns noch weniger dann ab 2025 zu bezahlen. Und ich finde, es hängt ja hier schon zusammen. Die Versorgungsqualität, ich glaube, es hängt ganz oft gar nicht am Willen unserer KollegInnen. Es liegt an der Erreichbarkeit und die hängt, finde ich, unmittelbar mit den Erträgen zusammen, die wir hier generieren können. Weil ganz ehrlich, kann ein Praxisinhaber das tun? Ich glaube, das gleiche Thema ist auch beim TK-Management-Zertifikat. Auch hier hängen ja immense Kosten dran. Ich bin total Befürworter auch vom TK-Management in dem Zertifikat, aber auch da hängen da immense Kosten und Ausfallkosten dran, die ja irgendjemand bezahlen muss. Und ich finde, hier muss noch was getan werden. Siehst du eigentlich, dass jetzt in der Zukunftsversion, dass solche TK oder sagen wir mal solche FIS-Curricula oder Zertifikate sowas innerhalb eines Studiums stattfinden kann, wo man sagen kann, kann man das während eines berufsbegleitenden Studiums machen, wo man vielleicht auch innerhalb einer Klinik tätig ist?
Ja, das ist, glaube ich, das hängt so ein bisschen auch von der Logistik und von der Schule selber ab, das zu machen, ne? Die Idee ist, die finde ich prima, ne? Dass man sagt, man kann so ein bisschen wie bei der Medizin einen Facharzt machen, ne? Kann man in der Logopädie sagen, ich hau jetzt noch mal auf meine Grundausbildung in der Logopädie, hau ich jetzt noch mal den Fachtherapeut nennt sich das ja, glaube ich, auch, dass man da sagt, das wäre noch eine Möglichkeit, dass man das hinten dran hängt. Aber das zu finanzieren, da muss man ja auch die Geräte haben, finde ich eine super Idee. Wie gesagt, die Uni leistet sich, die Uni Bielefeld zum Beispiel, auch die Uni Köln hat sich das geleistet, den Studenten zumindest mal blockweise das zu kriegen. Aber das sind ja Ausnahmen, ne? Das macht ja, soweit ich weiß, auch nicht jede Uni und auch jede Schule. Aber die Idee, das ins Curriculum aufzubauen, um dann den Kolleginnen am Schluss dieses horrende Geld, was sie nachher investieren müssen, und auch der Arbeitgeber, um das zu ersparen, wäre das zukünftig aus meiner Sicht ein ganz guter Ansatz, Michael, ja.
Absolut.
Ja.
Ich sehe da sehr viel Potenzial. Es wurde ja auch lange gesagt, ach, Schulgeldfreiheit funktioniert nicht. Wir sehen in Niedersachsen beispielsweise, funktioniert. Die KollegInnen, die jetzt ausgebildet werden in verschiedenen Stellen im Asklepios Hamburg, weiß ich das, auch jetzt hier in der MHH, die kriegen auch ein Entgelt dafür, dass sie diesen be tollen Beruf lernen. Ich habe noch sehr, sehr viel Geld aufwenden müssen, um diesen Beruf zu lernen. Und ich finde, es geht schon, wenn man es logistisch umsetzen kann. Und
Genau.
ich finde, es ist überhaupt nichts Verkehrtes dabei, dass jemand im ersten Semester schon beginnt, in der Therapie tätig zu sein unterhalb von Supervision. Also von dem her, ich denke, mit den richtigen politischen Entscheidungsträgern kann da auch was passieren. Entscheidungen, Entscheidungen. Du hast ja auch verschiedene Entscheidungen in deinem Leben getroffen, lieber Uli. Und ich bin total neugierig. Als ich mir diese Fragen überlegt habe, habe ich gesagt, also das passt ja. Wir haben ja Februar. Und es ist ja da so eine Art Narrenmonat, der Februar, ne? Prinz Karneval schaut durch unser Fenster. Und du bist ja neben deiner Arbeit auch als Comedian aktiv. Wie passt das eigentlich zusammen, Uli? Ne? Hilft dir der Humor mit der Arbeit von den PatientInnen oder auch im Klinikalltag?
Absolut, absolut. Also ich bin ein absoluter Verfechter, dass man mit einem frohen Gemüt kranken Menschen sehr, sehr gut zur Seite stehen kann. Wenn dann noch Kompetenz dazu kommt, ist auch nicht viel. Also man kann ja jetzt nicht nur mit dem Patienten rumflaxen, sondern muss ja auch eine Kompetenz hinter sein. Und ja, das hilft dem Patienten, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bin tatsächlich auch so, ich bin jetzt nicht nur in der Freizeit so, sondern auch beruflich bin ich eigentlich ein offener, sehr humorvoller Mensch. Das hilft mir aber auch, ich ja auch im Rahmen der ALS und der palliativen Versorgung auch eigentlich viel mit Tumor, mit schwerstkranken Menschen zu tun hat. Und da hilft mir auch der Quatsch, den ich dann in meiner Freizeit mache, der hilft mir das ungemein, das zu verarbeiten. Und deshalb mache ich das auch. So leidenschaftlich, wie ich das Arbeiten mache, so leidenschaftlich mache ich dann auch in meiner Freizeit die Comedy-Veranstaltungen, Musik und Co.
Cool. Also, das finde ich ja sowieso so toll. Also, diese Verbindung. Du hast es schon mehrfach heute angesprochen: ethische Fragen, palliative Fragen. Meine Erfahrung aus der palliativen Arbeit und auch aus der ethischen Arbeit ist, dass unheimlich. Also, dass Humor eine unheimlich gute Quelle für Entscheidungen sein kann, für Unterstützung sein kann. Und ich habe mal so ein schönes Zitat von einer Pastorin gehört. Es ist ein Irrtum, dass es im Angesicht des Todes weder etwas zu hoffen noch etwas zu lachen gibt. Und das find ich wirklich cool. Also ich habe auch mit vielen ALS-Patienten oder MS und anderen Patientinnen noch in so in der Präterminalphase so schön lachen können über den Alltag. Und das finde ich schön, also dass du da so eine Brücke hast in deinem Privatleben und in deinem Berufsalltag, finde ich ganz, ganz cool. Wenn du eine dysphagisch-spezifische Comedy machen würdest, vielleicht machst du das sogar schon. Wie heißt das dann? Wie würde dieser Titel heißen und auf was müssten wir uns in deinem Dysphagie-Comedy-Abend einstellen?
Oh, da, aber Namen habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich habe tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, dass ich das mal mache. So Medizin, Therapie, Comedy ist so ein bisschen, wo man Wissen und gleichzeitig, also Wissen vermittelt und gleichzeitig dabei viel lacht. Und das mache ich ja. Ich in meinen Seminaren glaube ich eh schon. Manche haben mir jetzt, war jetzt auf einer Inhouse-Schulung in Bottrop, die haben mir gesagt, das ist eine schöne Mischung. Weil man hat so traurige Themen teilweise und trotzdem kommt man immer mal wieder auch ans Lachen. Und das ist tatsächlich was, worüber ich nachgedacht habe, Michael, aber ich habe noch keinen Namen dafür. Ich keine Ahnung. Wenn dir einer einfällt oder irgendeinem, der jetzt hier in diesem Podcast zuhört, kann mir gerne eine Mail schreiben, dysphagietherapie@gmail.com. Da gucke ich mal, ob was dabei ist. Und vielleicht mache ich das mal. Vielleicht hast du ja auch Lust, da mal mitzumachen.
Also ich bin auf jeden Fall dabei, mindestens als Zuhörer, bei so einem Abend dabei zu sein. Ich finde das so toll und ich genieße das. Also ich finde ja Dysphagie, das verbindet ja so verschiedene Leidenschaften. Erstmal Genuss und Essen, ne? Das Menschen wieder zu ermöglichen, Genuss zu erleben. Und Humor ist ja auch was sehr, sehr Genussvolles an der Stelle. Oh Mensch, wir sind schon eine Stunde am Schnacken, weißt du, ne?
Ach,
Wir
herrje.
reden schon eine ganze Weile. Und leider neigt sich der Podcast dem Ende zu. Aber es gibt noch so zwei, drei Punkte, die ich gerne von dir wissen möchte oder die vielleicht die Leute gerne von dir wissen möchten. Und zwar, du bist Fes-Ausbilder, du leitest die Schluckambulanz, aber du hast auch ein Diagnostikmanual geschrieben, und zwar die Köbis. Was war denn die Motivation dahinter? Und wie unterscheidet es sich eigentlich von den anderen Systemen, die wir finden? Und wo schlägt es vielleicht die Brücke von deiner Arbeit in der Schluckambulanz hin zu der Arbeit, die wir in den Praxen machen, die vielleicht jetzt nicht über die Möglichkeiten vor Ort verfügen?
Ja, das Köbis ist tatsächlich das Ur-Köbis, das, was ich alleine gemacht habe, steht für Kölner Befundsystem für Schluckstörungen. Das ist dadurch entstanden, dass ich in meiner Klinik, es war die Reha Reuterstraße, so ein geriatrisches Rehabilitationszentrum, da bin ich immer mit meinem Bogen durchgelaufen und habe diesen Bogen immer weiter optimiert. Ich habe immer gesagt, das muss noch gefragt werden, das musst du testen. Wie muss so ein Endoland, nicht ein Endoland, ein Diagnostikset aussehen? Was gehört dazu? Und dann habe ich irgendwann bei Prolog davon erzählt, dass ich das mache. Und Prolog hat dann gesagt, ja, dann mach doch mal, dann mach das doch mal und dann veröffentlichen wir das. Ja, und so, die sind ja echt cool. Also das ist dieses Culture, glaube ich, einfach auch. Dass die sagen, schreib mal und dann werden veröffentlicht. Dann haben wir das gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Bestseller bei Prolog, das weiß ich schon selber. Aber der Vorteil am Kürbis ist, dass ich den klinischen Schluckbefund systematisiert habe. Ich habe das also so aufgebaut, dass dann am Ende, wenn dann die Kollegin, die noch, das ist auch nicht für Profis gemacht, das ist eher für die ich sag mal, darf ich mal sagen, Wald- und Wiesenlogopädin, die dann zu so einem Patienten geht, dass die am Ende, wenn sie den fertig hat, dann sich sicher sein kann, dass sie auch nichts vergessen hat. So, darum, Das war so der Hintergedanke. Und dann kamen aber immer mehr Patienten mit Tumorerkrankungen oder dann kamen noch die Trachealkanülen und dann kamen die Kids dazu. Und so habe ich mich dann da bin ich nicht so fest im Sattel, da hole ich mir die Autorinnen dazu. Das war der Alex Philbrandt, dieser Sabine Horzenköcherle und die Bettina Genz. Und mit den dreien haben wir jetzt dieses System gemacht und ich bin der Autor von dem ersten Kürbis und bisschen Co-Autor, aber eigentlich Herausgeber dieser Kürbisreihe, wo man dann, wenn man sich primär auf die Pädiatrie, die Tumorpatienten oder die Kanülenpatienten hat, dass man da ebenfalls mit diesem Bogen sicher, safe durch die klinische Diagnostik gehen kann.
Ah, cool. Also bei uns steht sie übrigens auch im Schrank, weil wir sind ja spezifisch für Stimme tätig, aber für uns gehört ja die Schluckdiagnostik ganz klar in die Stimmdiagnostik mit dazu und deswegen haben wir unter anderem auch euer Manual hier stehen. Was aber auch sehr interessant ist, da ist schon wieder so ein ausbildender Faktor von dir. Jetzt hast du schon was geschrieben, um Wissen zu vermitteln. Aber du machst ja mit einer Kollegin zusammen so ein kleines Fortbildungsprojekt, wo ich ja schon ganz oft was erzählen durfte, aber auch viele andere KollegInnen zu, wie ich finde, extravaganten Themen, die man jetzt vielleicht nicht so eben mal findet. Magst du noch kurz darüber was erzählen?
Ja, kurz. Ich verspreche dir, Michael, kurz. Das ist ein Format, was dann so ein Überbleibsel von der Corona-Zeit gewesen ist, wo ich Online-Seminare gemacht habe. Und ich hatte mir so vorgestellt, was ich mir wünschen würde, wäre jetzt nicht so ein zweitägiger Kurs, wo ich zwei Tage wachse, sondern mal so zu einem bestimmten Thema den Dozenten zwingen, dass er nur 90 Minuten Zeit hat. Und der muss dann, das ist die Kunst, das kannst du wirklich gut, der muss dann in diesen 90 Minuten kompakt zu diesem Thema referieren, sodass die Leute so to go, heißt das ja, Dysphagie to go, sodass die nochmal kurz nach der Arbeit, kurz vorm Feierabend, nochmal 90 Minuten, ich nenne das einen Fortbildungssnack, zu sich nehmen, der sehr schnell vorbei ist, aber indem man doch bisher, und die Resonanzen sind durchgehend wirklich gut, sehr kompetent, ich habe auch tolle Referenten, wieder Netzwerk, ne? Sehr kompetent die verschiedenen Dinge, die wir als Thema haben, dann in anderthalb Stunden rüberzubringen. Das ist der Hintergedanke von Dysphagie to go.
Auf jeden Fall eine Empfehlung, da ist so schillernd viel dabei, also schaut da gerne mal bei Dysphagie to go rein. Mein lieber Uli, was hast denn du für einen Snack am Ende von unserem Podcast für unsere ZuhörerInnen? Was möchtest du denn gerne mitgeben und vielleicht so eine kleine Botschaft, die dir wichtig ist, die vielleicht nach dem Podcast hängen bleiben soll?
Ja, das ist das Wichtigste ist, wenn ihr auf Widerstände stößt, nicht aufgeben. Nicht da sitzen, die Hände in den Schoß legen und sagen, oh, das ist alles blöd, das können wir nicht, sondern ihr seht das dauert manchmal, aber ich finde so diesen Pioniergeist, den ich jetzt hatte, dieses Gebiet der Dysphagiologie, über das haben wir heute gesprochen, hat noch so viele weiße Flecken. Also es gibt noch so viel zu tun. Packt das bitte an. Es ist ein super spannendes Thema und ich bin so froh, dass wir so viele blaue Männer und Frauen haben, die jetzt da in diesem System sich einbringen mit wissenschaftlichen Arbeiten. Ich kriege das ja mit. Also seid interessiert, und packt die Dinge an und gebt nicht auf, wenn ihr da mal auf Widerstände stößt, weil die werden weiterhin bleiben.
Das ist ein wunderschönes Abschlussstatement. Vielen Dank, lieber Uli, dass du zu Gast warst. Ich freue mich auf alles Weitere.
Danke. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, Michael.
Und auch ein großes Dankeschön an dir, dass du zugehört oder sogar zugesehen hast. Lass uns gerne unterm Podcast ein paar deiner Gedanken hinterlasse die einfach, lasse uns teilhaben an deiner Meinung. Und nächsten Monat geht es weiter mit einem ganz ähnlichen Thema von einer Kollegin, die auch eine Passion hat, und zwar im Bereich der palliativen Logopädie. Ich freue mich riesig auf dein Wiederhören und Wiedersehen. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!